Gut, Pro und Konter, neue Woche, neue Chance, wie mein Gegenüber Emmanuel Gysi immer sagt. Leider fehlt Marco Mäder wieder, wir haben es das mal wieder vergessen. Gut, wir haben auch die Aufnahmezeit verschoben, müssen wir sagen. Also, wir lassen los. Was machen wir heute, Emmanuel Gysi? Über was reden wir? Worüber wird gestritten?
Über Fußball, Bundesliga und Superliga und ein bisschen Europa League. Also eigentlich über jede Liga, außer über Champions League. Weil dort haben wir Schweizer wieder nichts zu melden diese Saison. Dann über Velo. Der Herr Pogacar ist sehr, sehr schnell den Hogger aufgefahren. Verdächtig schnell, muss man sagen. Und über Eishockey. Roman Josi ist offiziell der beste Verteidiger der Welt. Und ich bin gespannt, ob es dort zwei Meinungen wird geben. Bis bald.
Pro und Konter.
Sportstreitgespräch mit
Dino Kessler
und Emmanuel Gysi. Fußball ist das erste Thema, das wir müssen besprechen müssen. Dino, am Wochenende die Bundesliga wieder angefangen. Am letzten Freitag grosse Vorfreude gewesen, allseits. Und dann spielt Schalke gegen Bayern in München und verliert mit 0-8. Dann können wir die ganzen Witze machen, Schalke 0-8, hahaha. Irgendwie so. Und ich weiss nicht, ich bin so ein bisschen überfordert. Meine erste Frage ist, wie hoch gönnt Bayern das Wochenende? Die spielen gegen Hoffenheim, in Hoffenheim, am 4. ab. Irgendwann am halb 4, glaube ich, am Sonntag.
Halb 4 am Sonntag? Ja, die Hoffnung in Hoffenheim ist wahrscheinlich nicht hoch oder gross. Dass man gewinnt, wahrscheinlich geht es um Schadensbegrenzung, wird bei allen Mannschaften gleich gehen gegen die Bayern, die mit noch mehr Selbstraum und noch breiterer Brust antreten diese Saison. Ich würde sagen, 0-2-0-3 vielleicht so, da kommt man noch gut davon. Ist insgesamt schon erschüttert, muss man sagen, wenn die neue Saison so anfängt, 8-0 und da hat es noch Schalke-Fans gegeben, die gesagt haben, man hat eigentlich gar nicht so schlecht gespielt, das muss man sich mal noch vorstellen. Bis es dann halt mal passiert, irgendein Gegner muss ja auftauchen. Also es sind ja keine Übermenschen, es sind einfach sehr gute Spieler, die gut organisiert sind. Aber auch die sind nicht vorgefeiert, dass irgendwann einmal stolpern. Also die Hoffnung, irgendwann einmal ein Ausrutscher, wenigstens ein Punktverlust. Vielleicht muss man sich mit dem begnügen, die Saison, dass Bayern durchlaufen mit einem Unentschieden.
Also was ich glaube, ich freue mich auf das erste Gegengoal von der Bayern. Da würde ich nicht mal ausschließen, dass es diese Woche passiert.
Tatsächlich. Ah, da wirst du noch warten.
Erstens allgemeine Entspannung, so nach dem 3-4-0. Und dann Hoffenheim, dass sie dann doch auch nicht Amateure anfangen. Das ist eine von der besseren Mannschaften der Bundesliga. Ich glaube, es gibt so ein 1-4. Also gut, aber Hoffenheim verliert 1-4. Ehrenvolle Niederlage wird man das dann nennen. Und das sagt dann aber schon sehr viel über den Zustand von dieser Bundesliga aus. Tatsächlich. Also,
gut, aber die Goal zählen wir nicht.
Welche?
Da müssen wir irgendwo eine Regel festlegen. Wenn es mal 4-0 ist und dann fällt es 4-1, dann ist es bedingt durch ein Nachlassen. Das ist quasi ein Gnaden-Gegengoal, wo man einem Gegner gewährt. Dann.
Müssen wir über so eine Mercy-Rule diskutieren? Was ist das? Im Baseball gibt es ab einem gewissen Spielstand zum Beispiel, dass es einfach fertig ist.
Ja.
7-0 zum Beispiel, dass man sagt, wenn es 7-0 steht nach 60 Minuten oder so oder 70, dann hören wir auf.
Man muss vielleicht sich darauf einigen, dass ein Gegengoal nur dann noch emotional als Gegengoal zählt, wenn der Vorsprung nicht mehr als 3 Goal ist. Also wenn sie mal 4-0 führen, dann zählt es nicht mehr, weil dann lassen sie vielleicht nach, weil sie auch gemerkt haben, oh, jedes Mal 8-0 wäre nicht lustig.
Ja, für sie wahrscheinlich ja eigentlich schon. Oder? Die Frage ist ja dann tatsächlich, ist das noch Selbstbestätigung? Wenn du einfach sagst, okay, wir gewinnen jeden Match 4-5. Goal-Differenz, deutlich, oder hast du irgendwann gesagt, okay, das ist problematisch?
Ich glaube, es ist problematisch, weil als Profi, vor allem als Profi in so einem Club, wo noch andere Wettbewerbe hat, wo man konkurrenzfähig sein, wettbewerbsfähig, ein 8-0 im Fußball, das bedeutet ja, dass der Wettbewerb nicht mehr rum ist. Oder wenn er jemals rum war in einem Spiel, am Anfang wahrscheinlich schon, aber irgendwann streckt dann der Gegner die Waffe. Dir läuft es gut, ist ähnlich wie das 8-2 gegen Barcelona. Das ist auch kein Wettkampf mehr am Schluss. Wenn der Gegner mal aufgibt, dann gehen die Goal. Das Resultat ist dann eigentlich nicht mehr repräsentativ. Darum, Bayern brauchen ja den Wettbewerb auch. Sonst werden sie irgendwann in der Champions League merken, oh, jetzt kommen die Gegner, die wieder mehr drauf haben, dann sind wir nicht mehr parat. Ich weiss nicht, es ist recht schwierig, sich auf das vorzubereiten, weil man regelmäßig mit Kantersieg davonläuft. Und dann so ein Selbstvertrauen entwickelt, dass man mindestens mal innerhalb von dieser Liga gar nicht mehr gefordert wird. Und wenn du nicht mehr gefordert wirst, dann verlierst du Pace. und die Widerstandskraft. An das muss man vielleicht auch mal denken. Und an was Bayern vielleicht auch noch denken sollten, das nächste Mal ihre Vorstandsfritzen nicht ohne Masken auf einem Haufen sitzen, wenn es doch heisst, lecker eine Maske an und halten Abstand. Ich weiß nicht mehr, was die Leute sich überlegen. Wahrscheinlich aber gleich viele mit UEFA. Mit ihrem Supercup.
Wo? Wann findet der statt? Morgen? Also heute ist Mittwoch. Wir nehmen ausnahmsweise am Mittwochmittag auf, statt am Dienstag. Morgen Abend, Donnerstag.
In Budapest.
Wo es Corona-Fallzahlen gibt, wo sicher ausgezeichnet verbürgt sind, dass die stimmen. Wir haben keinen Grund.
Leiselige Kritik.
Ja, die kannst du, glaube ich, laut machen. Wir haben keinen Grund, natürlich zu zweifeln an irgendetwas. Aber ich weiss jetzt nicht, ob die ungarische Regierung grundsätzlich so furchtbar vertrauenswürdig ist, was so Sachen, was grundsätzlich elementare Sachen angeht, ob das jetzt Gesundheits- oder
also
Migrationspolitik
oder Propaganda, so mehr oder weniger die Fallzahlen. Oder?
Könnte sein. In Sochi wird ja, glaube ich, auch Formel 1 gefahren von Leuten. Aber da kommen wir später drauf. Dort hat man ja die Leute auch schon durchgeimpft mit dem exklusiven russischen Impfstoff. Nein, was
man Novichok.
Heißt das so? Ich weiß es nicht einmal.
Nein, das ist etwas anderes gewesen. Das ist, glaube ich, das Gift, was brauchen das
Ende. Ist aber gut, dass ich den Witz verstanden habe.
Nicht.
Excuse.
Gut.
Ja, schade. Nein, was man zu der Bundesliga noch sagen kann, vielleicht völlig unironisch. Begeistert hat mich Dortmund am Wochenende, wo tatsächlich mit den nächsten Wellen Jungen zu kommen scheint. Also die Reinas und Bellinghams von dieser Welt gegen Mönchengladbach. Wirklich. Also der Reina noch mehr, Bellingham hat ein paar so, naja, Wackler drin gehabt, ist aber vielleicht für einen 17-Jährigen genau mehr als nur verständlich.
Mhm.
Dort haben wir gesagt, okay, wer weiß, und vielleicht ist das auch nur die Hoffnung, die man Anfang Saison dann einmal wieder hat, weil man will ja, dass es dann gleich irgendwie ein enges Rennen gibt, aber gegen Gladbach, gegen einen Gegner, den du bestens kennst, der auch jetzt nicht eine Gurkentruppe ist, sondern eigentlich auch eine eingespielte Mannschaft, wo man damit muss rechnen, dass die vorne mitspielt, gegen die eigentlich mindestens nach der zweiten Hälfte sehr, sehr vernünftig auftreten, tatsächlich etwas zeigt, wo man kann darauf aufbauen kann. Wenn jetzt die Jungen dort den Schritt machen, die Saison, ist dann noch etwas drin?
Es ist sehr vielversprechend, dann schaut man noch gerne zu. Mich interessiert direkt vielleicht mit den Bayern. Und wenn es dort wieder krachend, scheiternd, eben auch, weil es halt einen Haufen Junge haben, die dann die Erfahrung nicht haben in diesem Spiel, ob denn das einmal Generationen gibt oder ob Generationen nachrücken, die sich nicht mehr beeindrucken lassen durch so etwas, dann sieht es wieder anders aus. Und ich habe den Verdacht, dass das eben die jungen Spieler immer mehr so ticken, das sieht man auch in anderen Sportarten, dass sie eben gar nicht mehr die Erfahrungswerte brauchen, sondern dass die einfach so frech sind und so selbstbewusst sagen, die putzen wir weg. Das
einfach machen.
Mich gar nicht einfach machen. Das tut vielleicht Dortmund auch gut so etwas, weil man sich immer wieder darauf berufen hat, wir müssen wie Männer spielen. Jetzt haben wir geheißen, aus dem Maul von Mats Hummels gegen die Bayern. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist, wenn man das nur schon sagt, fängt man ja überlegen, was heisst denn das genau, wie Männer spielen? Also mutig spielen muss ja immer. Also ob das eine besondere Eigenschaft von Mann ist, glaube ich jetzt nicht.
Frech spielen,
würde ich Chiriakos vorzusagen. Erbärmliche Feigling, oder? Also
soll es auch geben.
Mehr Maulhelden und so weiter. Drum. Ich glaube, die Jungen haben schon Chance. Die Frage ist, können sie das immer auf den Platz bringen? Die jungen Spieler sind natürlich auch launischer, das stimmt schon. Aber eben in diesen Direktduell hat es mich, gegen Gladbach zum Beispiel, hat es mich begeistert, muss ich sagen, wie die gespielt haben. Auch wenn ich seit Hennes Weisweiler und Günther Netzer Zeit der Gladbach-Fan bin. Schlussendlich wünsche ich mir eine spannende Bundesliga-Saison. Ob man die kriegt, hängt wahrscheinlich schon sehr stark von Dortmund ab.
Also was wir
die Leistung auf den Platz bringen, was man nicht vergessen darf, Rasenballsport, glaube
ich. Raba.
Leipzig unter dem Julian Nagelsmann, eben sehr vielversprechendes Projekt. Ich glaube schon, dass die auch immer besser werden. Das zeigen auch die Resultate. Ob es dann gegen Bayern bestehen, schlussendlich hängt das auch von der Kaderstärke ab. Und da haben natürlich Münchner schon einen Vorteil.
Definitiv. Also was man bei Dortmund kann sagen, dass ich glaube, der Herr Haaland, wo mit lustigerweise mit Haarband aufgelaufen ist, obwohl ich das Gefühl hatte, er braucht eigentlich gar keinen. Er hat offenbar seine modische Seite entdeckt, seinen Doppelpack gemacht. Der macht jetzt den Eindruck, dass von gar niemandem Angst hat. Also schon nur, ich weiss nicht, da kann man natürlich wahnsinnig viel reininterpretieren, die Jubelgesten, wo dann irgendwie so etwas sehr unbeholfen Comicfigurenartiges etwas haben, so sehr urtümlich. Das lässt mich irgendwie hoffen, dass ich dann nicht so, ich weiss auch nicht, ich glaube, der macht sich gar nicht so furchtbar viele Gedanken, sondern macht einfach, und was er macht, das macht er dann tatsächlich einfach gut. Und jetzt soll er einfach schauen, dass er bleibt bis nächstes Sommer sicher, nachdem er ja letzten Sommer offenbar schon darüber diskutiert hat, ob man den dort wegnehmen muss. Das wäre schon gut, super.
Ja. Das ist die Hoffnung, ja, mindestens mal für die Fans von der Bundesliga, dass der irgendwann zu einem noch grösseren Club wechseln wird. Das ist, glaube ich, unbestritten. Außer Dortmund macht mit dem Lucien Favre den Schritt, den man eigentlich machen will, dass man in der Champions League eben auch mal bis ganz ins Ziel kommt, Meisterschaft gewinnt, dann sieht es wieder anders aus. Ich meine, es gibt Clubs wie Barcelona zum Beispiel, die auch nicht mehr die gleiche Strahlkraft haben wie früher. Madrid ist irgendwie auch angeschlagen mittlerweile. Dann haben wir die englischen Clubs natürlich mit TV-Vertragsmillionen können winken. Logischerweise sind das noch attraktivere Arbeitgeber wahrscheinlich, aber die Frage ist auch, was der Haaland will, oder? Will er das wirklich oder will er in Deutschland mit Dortmund Meister werden und an den Bayern vorbeiziehen?
Der Norweger, dem unterstellt man grundsätzlich schon, dass er immer auf England will, oder? Also, ja. Die sind tatsächlich, also, ich glaube, dort schaut man schon sehr auf die Premier League, einfach schon, was so die fußballkulturelle Angebundenheit irgendwie angeht. Ich glaube, die fixiert, genau, ja. Die gibt es jetzt auch unabhängig von finanziellen Argumenten, die man nicht nachlesen darf. Die gibt es wahrscheinlich. Aber ja, keine Ahnung, wissen wir nicht. Wie so viel?
Genau. Darum würde ich sagen, wir kommen wieder zur Kernfrage zurück, nämlich die lautet, wie hoch gewinnen Bayern die Woche?
Ja, ich sage 4-1.
Ich sage 3-0.
Okay.
4-1.
Schauen wir nächste Woche.
Jetzt gehen wir zum Romagnosi.
Jetzt wird es richtig kontrovers. Seit kurzem
ist es auch offiziell, dass er der beste Verteidiger der Welt ist, nämlich mit der Norris Trophy ausgezeichnet worden. Wahnsinnig. Meilenstein der Schweizer Sport. Mhm. Also historische Bedeutung. Kann man gleichsetzen mit den Silbermedaillen zum Beispiel aus der letzten Zeit. Was die Bedeutung vom Schweizer Hockey anbelangt.
Ja, das ist auf dem Level von einer Weltfußballer-Auszeichnung eigentlich, oder? Also klar, es ist nicht der MVP, das wäre dann nochmal irgendwie eine Stufe höher. Übrigens, der hat Dreiseitel gewonnen, Deutsche und der Schweizer, der mit zwei von den wichtigsten Trophäen individueller Natur in der National Hockey League. Also mich überrascht es tatsächlich, und zwar aus einem einfachen Grund, ich hätte nicht gedacht, dass er in Nordamerika die Lobby hat. Es ist ja eine Wahl von unter Sportjournalisten, die dann den besten Verteidiger auszeichnen. Und also ich habe das Gefühl, er wird wohlwollend gesehen dort drinnen. Das auf jeden Fall. Aber Standing vom, gerade auch vom Schweizer Eishockey, das hat die jetzt als weniger hoch eingeschätzt. Und das ist ein gutes Zeichen. Also das ist, muss man sicher positiv verstehen.
Das ist sicher ein gutes Zeichen auch für den Wandel in Nordamerika. Ich glaube, die Puristen, die werden immer weniger, und die sich mit allen modernen Mitteln auch im Zusammenhang mit dem Hockey beschäftigen und eben auch die Öffnung gegenüber Europa. Wir haben die Leute eigentlich nicht mehr, die Vorbehalte haben gegen die Europäer. Im Gegenteil, das Hockey hat sich ja dank den Europäern auch weiterentwickelt. Es ist viel mobiler, viel dynamischer geworden und weniger brutal. Es gibt immer noch so Restböste, aber man kann das auch an der Kaderliste ablesen. Die schweren Jungs, die nur noch Hau drauf sind, die schaffen es gar nicht mehr
zu bestehen. Zerstörer, kannst du nicht mehr exklusiv sein.
Eigentlich. Und die Polizisten gibt es eigentlich, die braucht es eigentlich gar nicht mehr. Die Spieler können sich alle selber wehren. Darum ist es immer lustig, wenn wir bei uns in der National League noch Relikt haben, wie der Moran, der dann behauptet wird, dass sie quasi der Bodyguard von anderen Spielern, obwohl vor dem überhaupt niemand Angst hat. In der NHL hat sich das noch viel weiter akzentuiert, dass also die lachen eigentlich nur über die Leute, die versuchen, sich durchzuprügeln. Die Josi ist einer, der sich auch selber wehren kann, wie der Crosby übrigens auch Härte, heisst in der NHL heutzutage, sich in Zweikämpfen durchsetzen und sich nicht beeindrucken lassen. Also, der Josi kann das alles. Er kann das Spiel führen. Wenn man die Nashville-Spiele geschaut hat, hat man das Gefühl, er ist der Einzige, der etwas bewegen kann. Ich glaube, das hat auch den Ausschlag gegeben. Weil seine Konkurrenten, Victor Hedman und Herr Carlson von Washington, spielen natürlich Mannschaften, die schon noch besser besetzt sind, vor allem in der Offensive. Und wenn du dann einen Verteidiger hast wie der Josi, der alles angekurbelt und auch noch mit Abstand am meisten Scorepunkte einfährt, macht das denen eben auch Eindruck.
Omnipräsent, das kann man schon sagen. Ja.
Absolut.
Also eigentlich profitiert er davon, dass man in Nashville jetzt ja, so das zweite Jahr eher durchschnittliche Mannschaft auf dem Eis hat. Also dass er sich abheben kann. positiv. Was eben für einen John Carlson oder für einen Hedman, den man im Moment immer noch darf, bewundern im Stanley Cup-Finale, kommen wir später nachher auch drauf. Und bei ihm lohnt es sich definitiv auch zuzuschauen. Also ist du nicht mehr wie gross und schwer und gleichzeitig leichtfüßig ein Mensch tatsächlich kann sein auf Schleifschuhen. Das ist bei mir Hedman sehr eindrücklich. Aber ja, die haben es natürlich schwieriger mit irgendwie einem Ensemble, das funktioniert, dann noch zusätzlich rauszustechen.
Ist klar, es ist auch eine emotionale Wahl. Die Journalisten, wie wir das ja auch sind, die beobachten das Spiel. Und was einem dann gefällt, das streicht man besonders raus. Natürlich ist es für, man muss auch sagen, die Wahl passiert mit Abschluss von der Regular Season. Also die Playoffs haben überhaupt nichts zu tun mit dem. Mit diesen Auszeichnungen, für die haben sie wieder eigene Auszeichnungen nachher. Aber ich glaube schon, dass in dem Fall Josi nicht geschadet hat, dass er eben so eine dominierende Rolle spielt in seinem Club. Während dem bei Tampa hast du so viele gute Spieler, die das Spiel können leiten, bestimmen. Und dann der Hedman quasi fast wieder nur, in Anführungs- und Schlusszeichen, raussticht, weil er eben auch defensiv sehr gut ist. Wobei man sagen muss, dass die Verteidiger, die für die Wahl in Frage kommen, alle defensiv verheben. Also das gibt es überhaupt nicht. Die Kritik hört man eben, das sind Offensivverteidiger, die ausgezeichnet werden. Mag sein, dass sie offensiv sind, aber schon der erste ist ein Offensivverteidiger, der Red Kelly. Das ist eigentlich eine Wahl für Verteidiger, die strategisch denken können, die das Spiel führen können. Und nicht für pure Defensivverteidiger, die einfach gutes Stellungsspiel haben, aber am Spiel gar nicht beteiligt sind. Das war nie der Sinn gewesen. Darum, es ist immer ein Verteidiger, der auch das Spiel kann führen und das Spiel kann denken.
Im Fall von Josi tatsächlich einer, der das Diktat extrem an sich reissen kann. Ist vielleicht so ein bisschen auch ein Zeichen für das, was jetzt noch kommt in der NHL. Also man hat extrem viele junge Verteidiger, die eigentlich so, also nicht nach ihm geschnitzt sind. Die sind früher ausgebildet worden, dass man sich den Josi als Vorbild nehmen konnte. Aber die Cale Makars und Hughes und Heiskanen auch, also alles Leute, die jetzt auch in den Playoffs relativ weit gekommen sind, die sind extrem jung. Also da wären wir wieder bei Jungen, die sich irgendwie von nichts beeindrucken lassen. Genau. Und schmeissen den Laden defensiv und aber dann eben extrem offensiv. Also von einem Niveau, wo du irgendwie fragst, okay, ist das irgendein vierter Stürmer, der mitmacht in irgendeiner Form? Oder? Also mit der Raffinesse, die dann tatsächlich beeindruckt. Aber ja, wir gerade das schwelgen und wenig überraschend ist es nicht kontrovers geworden.
Ist in dem Fall fast nicht möglich. Schwierig. Wenn man den, du angesprochen hast, zum Beispiel den Heiskanen von Dallas, wenn man dem zuschaut, dann fragt man sich schon, also wie schnell gehen die Entwicklungsschritte noch im internationalen Hockey? Der dominiert von hinten, auch mit einer Postur, wo man früher gesagt hat, das geht gar nicht in der NHL. Mhm. Oder er ist nicht sehr schwer, nicht sehr gross, recht gross, aber eben, es geht um Mobilität und um Zweikampfverhalten. Und vor allem bei ihm ist es Schlittschuhlaufen, wo die grosse Differenz ausmacht. Wird immer wichtiger.
Also einfach tatsächlich Leute, die das Eishockey attraktiver machen. Ich glaube, das muss, dürfen wir so sagen. Es kann nicht schlecht sein, wenn es mehr Josi-artige Verteidiger gibt.
Unbedingt.
Ja. Also.
Vorwärts in die Höhe.
Macht.
Genau so wie Herr Pogacar bei der Tour de France.
Fantastische Überleitung.
In der zweitletzten Etappe, glaube ich, das Einzelzeitfahren an sich gerissen hat und dann ins gelbe Liebling geschlüpft ist und das nicht mehr hat müssen hergehen natürlich. Im letzten Tag wird nicht mehr angegriffen. Hat mich schon erstaunt, muss ich sagen, dass der seinem direkten Konkurrent fast 2 Minuten, glaube ich, abgenommen hat.
Ja, also hat Primož Roglič, sein slowenischer Landsmann, ja, also der ist völlig weggebrochen, hat man das Gefühl gehabt, oder? Also hat er irgendwie wie noch eine zusätzliche Rakete gehabt, die er zünden konnte. Die Frage kommen jetzt natürlich schon. Ist das eine Rakete, die möglich irgendwie chemisch unterstützt war? In irgendeiner Form? Hat er etwas eingeworfen, was andere nicht haben?
Oder etwas Besseres als die anderen. Wenn man einmal was die Fakten sind, glaube, was man behaupten kann, ist, dass er die Leistung, die er im Schlussanstieg gebracht hat, ist in einer Höhe, wenn man von Wattzahlen pro Kilo redet, wo sonst nur die Herren Armstrong und so weiter in ihren Doping
zu ihren
Glanzzeiten hergebracht haben.
Das ist das Problem.
Das ist das Problem, weil man einfach sagt, es ist ohne nicht möglich. Das ist, glaube ich, die Grundidee, die man hat, wenn man die Zahlen miteinander vergleicht. Und dann kommt die Diskussion wieder auf. Ist es möglich, dass einer, der sauber ist, vielleicht einen anderen, der nicht sauber sind, einfach so vorbeizieht?
Jetzt gibt es tatsächlich Argumente für Sauberkeit von Tadej Pogacar. Es gibt zum einen die Theorie, dass man sagt, okay, die Saison ist eine spezielle Saison. Man hat im Frühling nicht können Rennen fahren, man hat im Sommer nicht können Rennen fahren, man hat im August angefangen, Tour de France. Das ist für viele jetzt tatsächlich das Highlight von der Saison. Unbestritten von Anfang an gewesen. Man ist ausgeruht, man kommt dann nicht, man kann vor allem fahren. Teams schicken ihre beste Garnitur. Also man hat die acht Fahrer, die da pro Team gemeldet sind. Zum Teil war da mehr noch Kalkül gewesen. Zum Teil hast Leute noch geschont für später. Andere hast du früher schon verbrannt, zum Beispiel im Giro oder bei den Frühjahrsklassikern. Man sagt, Teams haben dieses Jahr, außer Ineos, der voll auf den Bernal gesetzt hat und ziemlich daneben gelenkt hat, was das angeht,
ja,
haben tatsächlich ihre beste Garnitur geschickt. Ich glaube, das sind Sachen, die man darf für einen Pogacar anführen. Man kann auch sagen, das Material zum Beispiel ist noch einmal besser geworden. Man hätte jetzt ein Mindestgewicht sogar müssen einführen, weil die Carbonräder mittlerweile so, ich glaube, irgendwie um die 6 Kilo muss es sein. Sonst darfst du nicht fahren, weil die Carbonräder mittlerweile einfach so weit sind. Ja, es gibt schon Argumente. Aber
es gibt auch Argumente.
Es gibt ein paar grosse
Fragen. Das slowenische Radsportprogramm in letzter Zeit, glaube ich, nicht ganz lupenrein war. 50% positive Tests über einen gewissen Zeitpunkt.
Da weißt jetzt du mehr als ich, aber ja.
Wir haben mich auch informiert.
Du bist ja gut. Du bist ein guter Mann. So die genauen Zahlen weiss ich nicht, ja.
Es sind rund 50% positive Tests in einem Zeitraum von, glaube ich, 3 oder 4 Jahren, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht sind es auch 2 Jahre gewesen. Also das Material und die Saisonplanung, ich weiß nicht, ob das wirklich tatsächlich so eine Rolle spielen kann. Ich glaube, die sind fit genug, wenn es am zweitletzten Tag ist von einer dreiwöchigen Tour, wenn du dann noch so viel Saft hast, um die Leistung zu trampeln, zumal notabene noch auf einem leichteren Rad offenbar, als die Leute, die es vor ein paar Jahren geschafft haben. Schon erstaunlich.
Sehr erstaunlich.
Wobei eben der Dopingverdacht, den man hat, richtet sich ja vornehmlich gegen ein anderes Team, wo man auch schon, Staatsanwaltschaft ist aktiv worden, dass da wieder etwas könnte. Zuerst mal seit 2012, glaube ich, dass man wieder so vorgeht. Das ist natürlich schon ein Zeichen dafür, dass man sich wahrscheinlich wieder arrangiert hat mit dem Problem und es jetzt von einer anderen Seite her versucht. Aber ich glaube, lupenrein ist der Radsport nie. Ist er auch nie gewesen. Ob man das tatsächlich herbringt, da wage ich daran zu zweifeln. Ich glaube, da fehlt auch der Wille von den Dopingagenturen und von den Radsportverbänden und so weiter, um das tatsächlich zu machen.
Ich weiß nicht, ob das ganz gerecht ist. Also, was man noch sagen kann, also das Team, das unter Verdacht steht, ist Arkea Samsic, nennt sich das. Das ist das, wo der Nairo Quintana mitfährt, bekannter Kolumbianer, der jetzt schon beteuert hat, er habe selbstverständlich nichts zu verbergen und man hat da irgendwie ein paar Vitamine gefunden. Ja, es gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Aber wir schmunzeln dann immer, wenn wir so Nachrichten hören. Nein, es ist, ob die Welt-Antidoping-Agenturen kein Interesse haben. Die Welt-Antidoping-Agenturen, es gibt nur eine. Aber ob die diversen Doping-Agenturen kein Interesse haben, das wage ich jetzt zu bezweifeln.
Mittlerweile sind sie so hilflos, sie gehen nur noch auf die Jagd nach Cannabis-Sünder, oder? Was absolut.
Nein, das versucht man ja rauszubekommen.
Ja, man versucht es, aber es ist immer noch da. Das ist also absolut absurd.
Das ist absurd, ja.
Und wenn sie wirklich, wenn sie es würden ernst meinen mit dem Doping,
also es ist
mit dem Kampf gegen Doping, dann gibt es nur eins, und da wiederhole ich mich gerne nochmal, One-Strike-Policy, einmal verwutscht, lebenslang gesperrt, dann hört es auf. Aber offensichtlich will man das gar nicht.
Aber das ist nicht, sind nicht Doping-Agenturen oder Anti-Doping-Agenturen. Die machen ja die Gesetze in dem Sinn nicht. Die sind nur dafür da, zum Doper überführen. Und das ist tatsächlich schwierig. Ja gut,
das ist auch nicht die Meinung von mir, dass die Schuld nur bei den Dopingagenturen liegt, sondern auch bei den Verbänden, bei den jeweiligen. Oder? Die wehren sich ja mit Händen und Füßen gegen diese Massnahmen. Also ist der Wille, gegen das Doping wirklich vorzugehen oder das auszumerzen, das ist einfach nicht da. Sonst also, hat man das schon lange eingeführt. Verbände zusammen mit den Dopingkontrolleuren. Ein Versuch, einmal positiv, lebenslänglich gesperrt, dann hört es auf.
Man müsste sich das Mehl kosten, zum Beispiel. Oder? Also das ist ja eins permanent vorhandenes Problem, dass aus den Verbänden aus zu wenig finanzielle Unterstützung kommt für die Anti-Doping-Agenturen. Zum Beispiel.
Ja, die kriegen wahrscheinlich mehr Geld in einzelnen Ländern. Die am Tüfteln sind, wie können wir die Dopingagentur, die wir auch noch finanzieren müssen, möglichst einfach übertölpeln, ja, und uns dann einen Vorteil verschaffen. Das ist das grosse Problem. Man hat Länder wie Russland zum Beispiel, die immer noch von dem Eindruck zehren, dass der Kommunismus muss die sportliche Botschaft auch in den Westen tragen und man da alles dafür tut. Ich glaube, da ticken sie immer noch so, oder? Das ist ja nicht nur in der Sowjetunion so gewesen. Andere Länder so tickten. Westdeutschland nicht besser gewesen. Man hat es so gelernt und so führt man es weiter. Ich glaube, das ist immer noch in den Köpfen der Leute, dass man die Hilfsmittel einfach irgendwo versucht, so einzusetzen, dass man nicht verwünscht wird. Aber eigentlich wissen alle, dass sie rum sind.
Ja, also auf eine Art, jetzt wird es ganz tief philosophisch. Der Mensch funktioniert wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad so. Oder? Er versucht sich einen Vorteil zu verschaffen. Er versucht, an die Grenzen anzugehen. Im Spitzensport, ja, es ist auch im Endeffekt die Essenz vom Spitzensport, dass man an die Grenzen hergeht. Dass man das dann auch medizinisch tut und wissentlich so, wie man weiß, dass man eigentlich nicht darf. Das ist logischerweise nicht in Ordnung. Aber eigentlich ist es von der Denke her bis zu einem gewissen Punkt an nachvollziehbar. Was ich noch krass finde, beim Pogacar, ja, Zahlgeschwind rausgesucht. 8. Etappe, Golden Bergsurt. Dort hat er einen Rekord aufgestellt. Hat 1 Minute 40 rausgeholt auf Lance Armstrong 2001. Armstrong und Ulrich sind dort aufgefahren 2001. Ja, bisher
sind die schwereren Velo gewesen.
Wahrscheinlich ist das. der Alexander Vinokourov hat bis jetzt den Rekord gehabt dort. 2003 ist er dort noch ein bisschen schneller rauf als Armstrong und Ulrich. Ja,
gut, auch überführt das Dopper. Vinokourov ist die Referenz, weil da wissen wir, der ist ganz sicher sauber
gewesen. Nein, muss man dazu sagen.
Nein,
der hat man irgendwann verwünscht. Ist jetzt aber noch im Radsport tätig. Das ist vielleicht auch eines der Probleme, oder? Dass man tatsächlich die Leute dann nicht rausbekommt und die Kultur auch,
ja, wieso, durch das
dann immer noch irgendwie erlebt.
Dann soll man doch das Doping freigeben. Dann kommt die Politik wieder ins Spiel. Dann kommen die Heuchler ins Spiel, die sagen, aus moralischen Gründen können wir das nicht machen. Was ist denn mit dem Nachwuchs?
Ja,
aber
das ist nicht heuchlerisch.
Doch, das ist heuchlerisch, weil es wird ja nichts tun dagegen. Man versucht es mit so Alibi-Massnahmen. Die Dopingagenturen, die werden ja überall zurückgestutzt, oder? Also immer weniger Geld für die,
also Anti-Doping, die kämpfen um Geld, ja.
Die Anti-Doping-Agenturen, das zeigt ja eigentlich, dass die Politik das Problem gar nicht ernst nimmt. Die sagen, ja gut, wenn dann wieder mal etwas kommt, dann verschärfen wir den Ton, aber eigentlich machen wir nichts dagegen.
Also in der Schweiz stimmt das. In der Schweiz nimmt die Politik bis jetzt das Problem zu wenig ernst, oder? Also es braucht ein Gesetz, wo der Staatsanwaltschaft zum Beispiel gewisse Kompetenzen zuschreibt bei der Jagd auf Doping. Ja, das ist zum Beispiel Frankreich, Italien. Da ist man Österreich auch, da ist man deutlich weiter.
Oder? Also, weiter, aber dann gibt es andere Beispiele. Und der Weltsport besteht ja nicht aus einzelnen Ländern, sondern aus einem Konglomerat von Ländern, die dann ein Gesamtbild ergeben. Und da haben wir halt Länder, vor allem wenn wir in Osten und ganz in den Westen schauen, wo das Resultat über allem steht und wo sich gar nicht darum bemühen. Die scheren sich nicht darum. Im Gegenteil, dort werden Dopingbemühungen noch teilweise staatlich finanziert, oder? Und dann kann man eigentlich noch nicht mehr ernsthaft von einem weltweiten Kampf gegen das Doping reden. Darum sage ich, gehen doch das eigentlich frei, die sollen es selber wissen. Dann gehen sie halt top vom Velo oder aus dem Massivo raus.
Das dünkt mich keine nachhaltige Lösung.
Die moralische Verpflichtung nachher vom Staat, von der Politik, die gewisse Regeln setzen muss, aber sie macht es ja gleich nicht. Das stört mich daran. Oder? Das ist so eine heuchlerische Alibi-Position, die Politik einnimmt, die dann immer wieder kommt, wenn man einen Fall hat. Ja, jetzt müssen wir wieder etwas machen, jetzt müssen wir die Schrauben anziehen, aber sie machen es ja nicht. Ja. Da wäre zum Beispiel die One-Strike-Policy ein gutes Mittel, um zu zeigen, dass man es tatsächlich ernst meint. Wer verwünscht wird, ist raus und fertig.
Gut, aber das sind die Verbände, die das müssten machen.
Ja, aber die Verbände haben ja irgendwann auch mal den Einfluss von der Politik nötig, oder? Die Verbände können ja auch nicht machen, was sie wollen, sondern die sind auf den Gutwill von der Politiker angewiesen schlussendlich. Das heisst, bei uns auch von den Bürgern, die ja mit dem Wahlzettel können bestimmen, was sie machen wollen.
Bis zu einem gewissen Grad, ja, aber im Prinzip bestimmen die Verbände über ihre Reglemente. Und jetzt weiss ich nicht, ob dann, also bei uns heisst es dann immer...
Bei uns nicht so.
Heisst dann... Ja gut, du solltest im gesetzlichen Rahmen bleiben mit deinem Reglement.
Ja gut, aber zum Beispiel der Schweizerische Hockeyverband und die National League, die muss sich ja an die Doping-Richtlinien von Swiss Olympic halten.
Ja.
Das ist nicht wie die National Hockey League, die eigene Regeln kann aufstellen kann, weil sie eben einen Gesamtarbeitsvertrag haben und eigentlich Geschäftspartner, der ein eigenes Businessmodell ist. Bei uns funktioniert das nicht. Also Swiss Olympic gibt bei uns vor, wie sich die Schweizer Hockeyspieler verhalten müssen, wenn es um Doping geht.
Also du musst das nicht. Schwinger hat das die längste Zeit nicht gemacht zum Beispiel. Sie ist relativ spät nachher zu Swiss Olympic übergewechselt, haben aber ja gut, erst dann Fördergeld bekommen.
Fördergeld? Ja, logisch. Ja, gut. Also der Verband, der Sportverband, der sich leisten kann, auf die Fördergelder zu verzichten, vor allem im Moment, den möchte ich sehen.
Ja, egal. Nein, mein Wunder, wäre eine schöne Geschichte. Aber ja, jetzt, also, wir drehen uns im Kreis. Wir sind uns einig, Doping eigentlich nicht lässig.
Ja, aber mir, ich muss sagen, mir ist so gleich, ich schaue denen gerne zu, wie sie die Hügel aufrasen und wenn einer schneller ist als der andere. Die müssen ja selber Verantwortung übernehmen. Den Leuten wichtig ist, dass sie mit 21 Mittel in sich hineinlösen, dass sie ein bisschen zu Raum kommen und nicht daran denken, das ist wahrscheinlich auch der Leichtsinn von der Jugend, wo dann sagt, ja, was interessiert mich das, wenn ich dann mit 40 Mal Sportschäden habe oder irgendetwas. Die quasi der Fatalismus,
ja, das
gehört irgendwie zu der Jugend dazu. Darum, eben, ich sage dem, da muss der Staat auch wieder die Verantwortung übernehmen, die Sportverbände, um die Leute dann teilweise auch vor sich selber zu schützen, dass sie genau das eben nicht machen.
Ja, du aber hast
für das brauchst du Stilmittel, die verheben. Das heisst, die Leute müssen merken, wenn ich das einmal mache, dann bin ich raus aus dem Sport.
Aber was man zum Beispiel jetzt probiert, oder, ist die Hintermänner irgendwie Ding festzumachen. Weil das ist ja tatsächlich, also du sagst es richtig, der 21-Jährige, der sich vielleicht nicht so furchtbar viel überlegt und wo vielleicht auch in ein System hineinkommt, wo das halt einfach normal ist auch. Und ja, also mit 21, ich weiss nicht, bin ich mindestens, Achtung, Seelenstrip, schon auch noch sehr beeinflussbar gewesen, gewisse Sachen. Ich glaube, Menge und Menge, die zulässt, kann jetzt da still nicken und sagen, ja, eigentlich schon.
Ja.
Und wir sind alle froh, sind wir nicht mehr 21 und auch nicht mehr 22. Aber es gibt ja dann immer noch irgendeinen, der im 21-Jährigen das Zeug besorgt und ihm sagt, wie es funktioniert und was er jetzt muss machen und wie die Kur funktioniert, wenn er sich reinlässt und in welchen Intervall und überhaupt. Oder?
Das ist das Problem. Was ist zuerst da gewesen, das Ei oder das Huhn? Also wenn man jetzt den Prozess verfolgt von dem Dopingarzt aus Erfurt,
der Herr Schmidt,
flächendeckend wie organisierte Kriminalität betrieben hat, das Business, da fragt man sich schon, ja, ohne Kunden funktioniert das nicht. Mhm. Andererseits kannst du sagen, ja gut, wenn das Angebot mal da ist, dann finden sich auch Kunden. Also, wahnsinnig schwierig, oder? Schwierig. Eben, und das, wenn man den Prozess verfolgt, da stehen einem die Harzberg, oder? Wie die systematisch vorgegangen sind und flächendeckend aus allen Sportarten auch Kunden gefunden haben.
Der Herr Pogacar, wir müssen es einfach noch einmal sagen, bis jetzt das Nichts überführt. Also der hat sich bis jetzt offiziell nichts zu Schulden
kommen. Komm, hör mal auf. Wie lange hat die UCI den Armstrong geschützt, einfach weil sie die Popularität gebraucht hat? Das Interesse an diesen Verbänden, Tour de France-Sieger von dem Podest zu holen, ist gleich null. Die werden den schützen.
Bin gespannt.
100%.
Bin gespannt. Gut. Glaube ich nicht.
Aber jetzt müssen wir einen Schritt weiter gehen. Das heisst, einen Schritt zurück.
Super League.
Von diesen Podesten in die Anfänge der Super League. Ich bin nur mit Mühe gegen die FCZ gewonnen. Was ist da los? Sind die noch erschüttert?
Das ist möglich. Man hat gegen Midtjylland unter der Woche ja deutlich verloren. In der Champions League Qualifikation ist in diesem Einspiel, also wie nennt man das, in diesem K.O.-Spiel, nicht mit Hin- und Rückspiel gespielt, sondern einfach ein Match, war es entschieden, da müssen auswärts antreten. Klar verloren, auch schon dort jetzt nicht der beste Auftritt gewesen. Und gegen FCZ am Wochenende 2-1 gewonnen, wahrscheinlich am Schluss durchaus verdient, jetzt nicht ultra überzeugend. Und vor allem mit Glück, weil sich der Herr Lustenberger in den Schlussminuten nach einem, ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Schüpfli war, aber wenn ein ganzes kleines vom Marquesano, wo dann der Kramer eigentlich den Ausgleich macht und IB dort sogar noch würde Punkte abgeben. Also man hat richtig Schwein gehabt. Und die Frage ist jetzt schon, wie gut ist das IB 2020, 2021, die Ausgabe, die neueste, wie gut ist das IB überhaupt? Haben wir da schon irgendeine Ahnung?
Ich nicht. Ich glaube nicht, dass man das jetzt bestimmen kann unter dem Eindruck. Also der mindestens einmal emotional und mental Rückschlag, den man kriegt hat durch die Niederlage 3-0, glaube ich, in Midtjylland. Natürlich musst du das zuerst mal verkraften. Ich meine, die Mannschaft, der ganze Verein hat sich darauf eingestellt, dass man in der Champions League teilnehmen kann. Und das ist ein wesentlicher Unterschied, ob du als Schweizer Club teilnimmst oder nicht. Also ist zuerst mal die ganze Luft draussen. Und dann kommt der Meisterschaftsbetrieb wieder, wo sie immerhin gewonnen haben. Wie ist es dann schlussendlich egal? Ich glaube, die fangen sich schon wieder und werden ihre Stärke können ausspielen. Aber die Enttäuschung darüber, dass man die Champions League verpasst hat, die manifestiert sich irgendwie. Und das ist, kann eine gewisse Lustlosigkeit sein oder einfach, dass man sich erledigt fühlt, weil das tatsächlich ein riesen Nackenschlag war. Aber das wird sich dann auch wieder ausnivellieren und dann kommt der Spass auch wieder. Ich glaube, da kann man an dem nicht allzu viel ablesen. Ich glaube nach wie vor, dass die sehr stark sein werden, hoffen aber gleichzeitig auch, dass der FC Basel, wobei der FC Basel 2-2 gespielt hat gegen Vaduz, glaube ich, meine Hoffnung ein bisschen gedämpft hat, ehrlich gesagt. Wobei, vielleicht ist Vaduz ja plötzlich, obwohl du hoffst, dass die bald nicht mehr in Frei sind, vielleicht der FC Vaduz plötzlich Treibenjäger.
Wer weiß? Ich glaube, das würde sie in Vaduz so nicht unterschreiben. Und ich habe wirklich schon fast ein schlechtes Gewissen, dass ich so gemein bin zu denen, weil die haben sich eigentlich sehr, sehr achtbar geschlagen am Wochenende. Sympathischen Auftritt gehabt. Ja, und das wird ja wahrscheinlich auch so bleiben. Einzige Kritik, der Maxi Göppel hat nur auf der Ersatzbank sitzen, nicht zu Anfang spielen. Und das finde ich nicht okay. Aber der Mario Frick wird zu Recht sagen, was will einer, der dagegen ist, dass Vaduz überhaupt mitspielt in der Super League, mir nur im Ansatz verklickern, wer soll in der Startformation spielen. Also von dem her, ja, Point verstanden und keine Widerrede. Aber die Frage ist,
fehlt das PR-strategische Denken. Wenn einer hast, der Maxi Göppel heisst, der muss einfach spielen.
Eigentlich schon.
Wobei, die blöden Wortspiele von den limitierten Reporter.
Die watchen dann vielleicht nicht.
Vielleicht schon. Teilweise schon, aber sie hören dann nicht mehr auf.
Ja, es ist ja dann im ersten Moment auch lustig.
Vielleicht.
Ja, und nachher ist es dann aber, hat man es dann gehört? Und ja, dann ist es, dann besteht die Gefahr, dass es einigermaßen langweilig wird. Ich weiß es nicht. Aber wir müssen uns schon überlegen.
Also wir können zumindest mal sagen, IB spielt in Sion.
Ja.
Demnächst.
Was der Hörer nicht sieht, das nervt nicht. Okay. Ich sage nicht, dass extra die Lesebrühe für genommen ist, um nachzuschauen, was wir uns aufnotiert haben.
Was heißt das nicht?
Nein, das wäre unfair.
Das stört mich eigentlich auch gar nicht. Also ich schäme mich nicht für meine Lesebrühe.
Nein, es gibt auch keinen Grund. Also ich finde, es gibt dir auch noch so ein bisschen noch einen intellektuelleren Touch.
Ja, ich sehe schon. Es zielt wieder alles auf. Es geht wieder nur ums Äußere.
Ja, natürlich. Du kennst mich doch jetzt auch schon zwei Tage.
Wie heisst die Bachelorette? Afula? Adula oder irgendwie so etwas?
Adela Smajic.
Lustigerweise mal beklagt hat, sie werde nur aufs Äußere reduziert.
Ja, das ist natürlich schade. Dabei ist sie auch die Tochter von Ademir Smajic, FCB-Legende. Ich finde, wir können sie auch auf das reduzieren.
Kenne ich nicht, aber...
Was?
FCB-Legende ist für mich der Otto de Marmels, nicht so ein... Das sind die Legenden, okay. Otto de Marmels.
Gut, oder? Ernie Meissen ist meine FCB-Legende übrigens.
Das sind noch Namen.
Grosser Pandit, regelmässig auf Tele Basel am Ausrufen, was die FCB-Führung aktuell alles falsch macht.
Ernie Meissen,
ja.
Grossartig.
Lohnt sich reinzuschalten.
Schade, aber habe ich sämtliche Regionalsender bei mir aus der Senderliste gekickt.
Das ist wirklich schade.
Eigentlich nicht.
Du schaust noch einen Blick TV?
Nein.
Ah,
also den habe ich ja nicht auf dem Fernsehen.
Aha, stimmt. Ja.
Aber dort auf Senderliste kann man ja bestimmen, was man will und was nicht. Und alles, was Regionalfernsehen ist, spickt zuerst raus. Und nachher alles, was irgendwelche Homeshopping, Teleshopping-Angebote
sind,
die Sender, die spicken auch alle raus. Mhm. Plus sämtliche Sender, die Skifa TV bringen, Kirchensender und so weiter, muss ich sagen. Ich fühle mich zurückversetzt in die 70er Jahre. Ich habe etwa noch 8 Sender, die ich kann schauen kann. Schweizer, Österreicher, 2 Deutsche und noch irgendwie Tessiner. Und nein, der Welt habe ich auch gelöscht.
Zu Recht wahrscheinlich.
Absolut.
Corona-Hotspot.
Um was geht es jetzt da? Also, wir reden über IB.
Genau. Also ich habe übrigens Dings bei mir Favoritenliste auf dem Sensei sortiert und entdeckt. Es gibt einen Sender, der heißt Aktionärs-TV. Ich habe ihn mal markiert, geschaut habe ich ihn noch nicht, aber ich finde irgendwie doch, ich bin gespannt, ob der Zielgruppe findet, nachdem sie jetzt CNN Money in Switzerland gelöpft hat, auch nicht Aktionärs-TV, vielleicht. Gut. Ich muss mir mal eine Aktie kaufen und dann schaue ich das, dann wird die berichten. IB-Aktie, wie steht die?
Gegen Kapitalismus und Geschäftlimacher, wir Schweizer sind ja Geschäftlimacher, also eigentlich mehr Geldverwalter, aber
das ist Kunst,
das passt mir nicht.
Die Art of Geldverwalting.
Okay. Da bin ich nicht gesehen. Und wenn du irgendwie ein Nationalrat-TV oder Ständerat-TV hast, dann siehst du meistens leere Stühle, was auch nicht sehr unterhaltsam ist. Also,
du musst ja schauen, was vorne geschwätzt wird.
Ja, eben gar nichts.
Ich schaue auch erst, wenn der Herr Glarner endlich weg ist. Gut. Muss man an dieser Stelle noch gesagt haben. Unerträglicher Mensch.
Also,
wirklich. Nein, das darf man da sagen.
Jetzt haben wir irgendwie den Vater verloren, muss ich sagen. Wir haben über IB haben wir jetzt geschwätzt. IB spielt nächste Woche nicht in Sion. Wenn es dort stolpert, und Sion hat übrigens gegen Vaduz verloren. Nein, nicht gegen Vaduz.
Sion hat gegen St. Gallen verloren. Und wer hat das Goal gemacht? Der
Torschütz ist der Glücksbettim gewesen.
Bettim Fasli.
U.
Fasli U. Beides möglich. Wir wiederholen uns an dieser Stelle. Geneigte Hörer wissen, dass Schlank Bettim Abpraller vom Herrn Fickenscher an die Pfosten oder an die Latte, weiss nicht, auf einfach Parade und dann zack, ist er da gewesen, hat zugeschlagen. 1-0, adieu, merci, FC St. Gallen, saisonstark glückt. Bettim liefert auch in der nächsten Saison. In der neuen Saison.
Ja.
Nächste Saison wird er auch, bin ich mir sicher.
Wird er auch, irgendwo, bestimmt.
St. Gallen, die werden dann nicht mehr hergeben, wenn sie ein bisschen intelligent sind.
Gut.
Und das also, sind sie.
Wird er. Ja, ich, wenn das Angebot stimmt, dann
ja.
Ist das von übergeordnetem Interesse?
Also,
gut.
Weiter, schnell.
Wir reden noch schnell über den Supercup im Risikogebiet. Das soll morgen Abend auch stattfinden.
Budapest.
Donnerstagabend, wir nehmen am Mittwoch auf, ist schon gesagt. In Budapest muss die UEFA tatsächlich so ein Spiel veranstalten, wo
nein.
20'000 Leute nicht dabei sein sollten.
Also ich finde, 20'000 Leute müssen sowieso nicht dabei sein. Kein Grund, dass die dabei sind. Man hat Champions League. Dort hat man bewiesen, dass man es durchpeitschen kann in Turnierform, vernünftig. Bubble-Style schon fast, nein, ist es nicht gewesen, aber doch irgendwie in einer Form, wo ich kann sagen, geht, ist sogar unterhaltsam, Supercup, also das muss man wahrscheinlich aus TV-Vertragsgründen, muss man das Spiel austragen, das kann ich nachvollziehen, wahrscheinlich hat man auch mit Budapest irgendeinen Vertrag, den man muss einhalten muss, aber auf den Match wartet kein Mensch.
Erstens mal das, und zweitens kannst du doch das Spiel jetzt unter dem Eindruck, den man vorgewonnen hat, eben wie du schon gesagt hast, es hat wunderbar funktioniert, die Champions League-Turnierform in einer Bubble. Jetzt ohne Zuschauerspieler, das stört im Moment, glaube ich, auch niemand mehr außerordentlich. Es stört einem, dass es so ist, wie es ist. Klar, man hat es lieber so, wie es vorher war, aber das geht jetzt im Moment. Und wenn dann die Ausreißer kommen, fragt man sich schon, haben die Leute nicht begriffen, was es geht? Es geht darum, dass man die Krise, dass die Pandemie jetzt möglichst schnell los wird. Nicht, dass man sie noch irgendwie auswalzt und weiss ich, wohin verteilt und immer wieder darunter leidet. Das betrifft den Sport ungemein.
Ja, kann man so zusammenfassen.
Also eben darum wäre es vielleicht auch gut, wenn die Bayern-Bossen nicht ohne Maske würden, als ob nichts wäre auf der Tribüne hocken. Da hat man das Gefühl, dass die unter Realitätsverlust leiden und das Gefühl haben, sie sind nicht mehr von dieser Welt.
Vielleicht müssen sie sich in Budapest und das gemeine Volk mischen. Glaube es nicht. So blöd sind sie dann
wahrscheinlich. Ja, denen ist alles so zu muten.
Nein,
also, glaub, da ist wer sich so verhält, hat offensichtlich entweder nicht verstanden, was es geht, oder hält sich für unverletzlich.
Ja, wahrscheinlich hat man sich einfach hinter verschlossenen Türen ist man sich sowieso schon so nahe gekommen, dass man gefunden hat, spielt eigentlich keine Rolle. Und es ist eh netter, wenn man sich nicht muss, also, wenn man nicht so muss schreien, wenn man irgendeine Bemerkung überrufen will. Aber ja, geht nicht.
Vielleicht hat man sich schon mit Creamsekt in Laune versetzt.
Möglich.
Und hat noch sämtliche Vorsichtsmaßnahmen über Bord geworfen, indem man gesagt hat, heute geniessen wir es jetzt einmal. Wobei,
ja, Schalke kommt nur einmal im Jahr, das ist ja so.
Wenn man Uli Hoeneß sieht, vergeht einem eigentlich die Sektlaune sowieso schon.
Wie sagt denn Sektlaune?
Ah.
Aber ja.
Ja, ist mehr eine Metapher.
Ja, habe ich schon gedacht, aber gut. Ich denke, lädt jetzt ein bisschen Luft.
Ich sehe schon, da kommt nicht mehr viel.
Nein,
da
fertig.
Muss man heute jetzt sofort in den Endspurt gehen.
Endspurt.
Und dann ist die erste Frage.
Die stelle ich dir.
Die stellst du mir.
Nämlich.
Teilen sie mir.
Wir haben vorhin schon über Eishockey geredet. Wir haben den Miro Heiskanen erwähnt, der mit den Dallas Stars gegen Tampa Bay spielt. Und die Frage ist banal. Wer gewinnt denn am Schluss jetzt den Stanley Cup?
Ich habe meine Würfel nicht da, aber aus emotionalen Gründen sage ich Dallas. Ich hoffe, dass Dallas das schafft. Weil die Spieler sind mir einfach sympathisch. Radulov zum Beispiel, ein Russ, der sehr grosse Ausstrahlung hat, eben dann angesprochen, Heiskanen, auch der Goalie Kudobin, der eigentlich nur ein Ersatzgoalie ist, sehr lustiger Typ. Und all die Tampa-Stänzler, die sie dort haben, die jetzt auch ein bisschen lässig tun wollen und so weiter. Hoffen, dass Dallas gewinnt. Protest in Basel gegen den Präsident Burgner hören einfach nicht auf.
Nein, wird immer schlimmer. Und ich glaube, das geht dann noch so weiter. Also wenn man jetzt beobachtet, wie gut organisiert dass man tatsächlich auch ist, glaube, das bleibt noch sehr ungemütlich für Herrn Burgner und seine aktuelle Crew. In Deutschland, um noch einmal zum Eishockey zurückzukommen, hat die DEL, die Deutsche Eishockey-Liga, im Bund mehr oder weniger Pistole auf die Brust gesetzt, 60 Millionen Euro gefordert. Oder man spiele nicht.
Ja, die DL trifft es eigentlich noch härter, weil sie viel mehr von den Zuschauereinnahmen abhängig ist. Also zum Beispiel die Schweizer Liga, darum haben sie gesagt, bis zum 2. Oktober müssen 60 Millionen her. Schön verpackt in 14 einzelne Köpfchen.
Nicht abzeigte Schein.
Sonst können wir nicht spielen. Meine, man muss schon sehen, die DL in Deutschland mit einem Schnitt von 6'500 Zuschauern die zweitattraktivste Liga, noch vor Basketball und Handball. Also Politik muss dort irgendetwas schon machen, wobei es gibt ein Gefäß, wo sich Clubs schon können bedienen. Das Problem ist ein bisschen auch, dass die Clubs AGs sind, sondern Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Das werden wir sicher beobachten, wie es dort weitergeht. Europa League Quali, das FC St. Gallen steht vor dem Spiel gegen AEK Athen.
Mm.
Richtig ausgesprochen.
Richtig ausgesprochen. Athen. Wird ein schwieriger Match tatsächlich. Die Griechen, wir unterschätzen sie ja bei uns gern, aber da ist relativ viel Geld drum. Mit dieser Liga dann doch viel Qualität. St. Gallen auch frisch umgebaut. Ich fürchte, wenn der Betty ihm da nicht irgendwie wieder ein Husarenstück zeigt, dass es da schon die End of the Line könnte sein für St. Gallen in Europa.
Da müssen wir noch schnell aufklären, ein Match, K.O.-Spiel oder Hin und Rück?
Also, du hast dich nicht vorbereitet, hä?
Also, doch,
also kann man
Test.
Eigentlich kann man das wissen. Ein Match, dann geht es genau. Um alles, alles oder nichts für FC St. Gallen. Formel 1, noch zum Abschluss. In Sochi hat man ja das Corona offenbar auch extrem gut im Griff in Russland. Mindestens wenn man Herr Putin und seinen völlig transparenten Medien darf glauben, dort wird gefahren auf der Piste.
Erstens mal würde ich mich nicht gegen den Putin irgendwie äußern. Von wegen, wir haben es schon darüber gesprochen, Novichok und so weiter, mhm, könnte sehr gefährlich werden.
Nein, ich sage ja, man hat es im Griff.
Hat man in Russland, früher hat Radio Erivan gefragt, ob es möglich sei, eine zweitägige Corona-Pause zu verordnen.
Ja.
Und da hat man gesagt, ja, selbstverständlich, aber nur, wenn es der Kreml befiehlt. Und das macht er in dem Fall. Also Zuschauer an der Strecke.
Die Frage ist, wer gönnt? Bottas?
Es ist eine Strecke, wo der Bottas wahrscheinlich eine grosse Chance hat, weil er dort auch schon gewonnen hat.
Ah ja.
Vor 3 Jahre, glaube ich.
Aber eigentlich
immer der Hamilton. Hat Hamilton gewonnen, ja, er ist auch der meiste gewonnen.
Der Smart
Money. 4 von 6 Rennen hat er gewonnen dort.
Smart Money ist auf
also, Lewis dort. Man gewinnt zwar nicht viel, aber auf einem Mercedes Z schadet in der Regel nicht, außer es gibt ein Chaos-Rennen, was am meisten Spass macht. Wie zum Beispiel im Monza, wo man noch einen Sieger hätte, den man nicht erwartet. Wäre eigentlich am schönsten, aber man kann auf den Hamilton setzen.
Vielleicht mal einen Alpha Sauber vor. Das fände ich schön.
Ja, dann wäre es ein Rennen wie einmal in Indianapolis, wo nur ganz wenig Auto teilnehmen.
Schon
dann vielleicht. Dann langen es verbünkt.
Fragt niemand mehr dran. Dann langen es verbünkt. Hoffen wir das Beste für alle Beteiligten.
Danke fürs Zuhören. Abonnieren Sie uns auf Spotify, Amazon Plus.
Sitzen wir jetzt auch.
TUI. Nationalbank und so weiter. Freuen wir uns, so zu hören. Und
bis gleich.
Bis zum Schluss. Auf bis nächste Woche.
Ade.